Das ist unter unserem Niveau, möchte ich eigentlich sagen. Denn worauf das läuft, wie ich vorhin schon sagte, auf Entschuldigung hinaus. Und was heißt Entschuldigung? Entschuldigung heißt, ich war es gar nicht. Sondern das waren die Umstände, die Verhältnisse, die Nerven, was weiß ich auch immer. Sodass wer sich total entschuldigt sagt, das nannte ja Metz damals den Unschuldswahn, der hat dann gesagt, er ist es überhaupt nie gewesen. Das heißt, er ist überhaupt nicht zurechnungsfähig. Der ist überhaupt nicht im Gespräch, im Mitsein. Das sollte man sich klar machen. Wenn entschuldigen heißt, ich war es nicht, sondern er sie es, dann läuft eine totale Entschuldigung darauf heraus, dass ich sage, bin überhaupt nicht da. Und dann würde eine Entschuldigung, die in dieser Form an mich geht, mir ja auch meinen Rang, meine Würde, meine achtungswürdig nehmen. Ich wäre dann eben jemand, der unzurechnungsfähig ist. Und das sollte man sich schon überlegen. Deswegen ist es schon richtig, mit der Gerechtigkeit anzufangen, könnte ich sagen. Nur müssen wir dann sehen, dass man dort nicht stehen bleiben kann.
Das heißt, das ist die Einsicht auf der einen Seite, auch ein Stück Verantwortung übernehmen, aber dann auch wieder das Verstehen, von alleine kommt man da niemals raus.
So ist es. Also das meine ich schon, wenn wir wirklich wollen, dass man uns achtet und respektiert, wenn wir Freiheit in Anspruch nehmen, dann können wir das ja nicht bloß für das Gute tun, sondern sind wir natürlich auch verantwortlich für das, was wir an Gutem unterlassen. Früher war das ja bei uns im Schuldbekenntnis nicht drin. Das ist erst durch die Liturgiereform dazu gekommen, während es die Franzosen schon immer mit drin hatten, die Unterlassungen, dass man das wirklich dazu sagt. Also wenn ich wirklich mein eigener Herr, autonom wollen die Leute doch alle sein, mein eigener Herr bin, dann habe ich eben sowohl die Verantwortung für das Gute, was ich tue, wie die Verantwortung für das Gute, das ich nicht tue, und das Böse und Verfehlte, was ich tue. Und da kann ich mich jetzt nicht gleich auf Barmherzigkeit herausreden. Das heißt, ich kann schon, aber ich sollte es lassen. Wenn Barmherzigkeit nur heißen würde, entschuldigen.
Noch ein zweites fällt mir dazu ein. Es ist ja so, dass wir uns oft im Miteinander mit Menschen sehen, die auch fehlbar sind, die eben auch ihre Schwächen haben und nicht das tun, was sie tun sollten. Und dann hat man immer so das Gefühl, na ja, ich bin halt einer von allen. Ist das nicht auch ein bisschen das Bild, was wir von Gott haben, was uns auch vielleicht verstehen lässt, wo da eigentlich noch Spielraum wäre zum Besseren?
Meine schon, dass wir das zur Gerechtigkeit ja eben gehört, dass ich zunächst einmal sage, wirklichkeitsgemäß. Wie ist es wirklich, wie sieht's aus? Dass ich nicht das Gute böse nenne und das Böse gut nenne, sondern das Gute gut und das Böse böse. Gerechtigkeit, die erstmal der Wirklichkeit entsprechen will, muss eben die Dinge benennen als das, was sie sind. Und als erstes muss tatsächlich klar sein, ohne dass man darauf rumreitet oder auf dem anderen rumtrampelt, dass klar ist Schuld, Versäumnis ist Versäumnis, Böses ist Böses und muss deswegen auch also bereut, bekannt werden, ehe es vergeben werden kann, und es muss versucht werden, es wieder gut zu machen. Das gehört auf jeden Fall mit dazu.
Also Barmherzigkeit, um das wirklich erfahren zu können, braucht es auch diesen Moment der Reue, aber vielleicht auch das Gegenüber, das einem zeigt, was eigentlich sein soll. Also auch ein Gegenüber, das vielleicht auch das Anrecht hat, das einzufordern.
So ist es. Und das hat einen Moment an, sagen wir es erstmal ruhig so, auch wenn es etwas scharf formuliert ist, das hat auch einen Moment an Unbarmherzigkeit. Es hat keinen Sinn, die Dinge zu beschönigen oder zu behübschen. Sondern was falsch ist, ist falsch zu benennen. Und wenn es schweres Unrecht ist, ist es als solches zu benennen. Und dann kann man eben, wie wir schon vorhin gesagt haben, nicht einfach bloß von Schwäche und Fehlern und dergleichen reden, sondern bei ernsthaften Verfehlungen, ernsthaften Versäumnissen muss es als erstes so benannt werden. Ohne diese Wahrheit kann es gar nicht weitergehen. Und Wahrheit hat eine Seite der Unerbittlichkeit. 2 mal 2 ist eben 4 und nicht 4,3 oder 4,2 oder 4,05 oder so ähnlich.
Das heißt, das ist dann auch diese Zerknirschung des Herzens oder das Zerreißen der Kleider, was so die biblischen Worte dafür sind, für diese innere Erkenntnis, die auch bitter sein kann.
Ja, meine ich. Das ist wirklich bitter und in aller Härte und Schärfe so zu formulieren, dass also die Wahrheit selber, daran liegt mir also nicht bloß die mathematische Wahrheit mit dem 2 mal 2, sondern auf allen Stufen, dass die Dinge zu benennen sind. Und zwar in der Wahrheit zu benennen sind. Jemand, der eben etwas Gutes und Schönes oder Großes macht, das ist eben groß zu nennen. Und dann ist gegenüber dem Großen das Kleinere kleiner. So wie gegenüber dem Schönen, auch das Schöne hat ja so etwas Unerbittliches in derselben Weise. Das Schöne zeigt, dass es weniger Schönes gibt und das Schöne zeigt, dass es Hässliches gibt. Hier gibt es keine Vermischung oder dergleichen und keine Abschwächung. Die Gerechtigkeit gegenüber dem Schönen verlangt, dass man es als das nennt, was es ist.
Und genauso das mit dem Guten wiederum, dann sind wir bei Gott, den wir als Gegenüber brauchen, um überhaupt unseren Abfall ganz zu verstehen. Im Angesicht von dem ganz Guten verstehen wir auch umso mehr, was an uns eben nicht ganz gut ist.
So ist es. Und dafür ist ja das klassische Wort dann die Heiligkeit. Wir denken heute bei heilig immer gleich schon so an moralisch-ethische Hochleistung. Aber zunächst mal heißt ja heilig eben diese Andersartigkeit, diese Selbstvorbehaltenheit, eben man könnte sagen, das Göttlichsein. Das ist eigentlich so der Grundbegriff erstmal vom Wort heilig. Deswegen sagen wir, das Leben ist heilig oder was den Menschen heilig ist, das heißt, was unantastbar ist, was als solches so stehen bleiben soll und respektiert werden soll, das nennen wir heilig. Und in unserer religiösen Tradition ist tatsächlich Heiligkeit der eigentliche Name Gottes. Der Heilige, sagen dann nicht bloß die Juden, sondern wir ja auch.
Vielleicht an der Stelle können wir mal eine kurze Pause einlegen zum weiteren Nachdenken über das, was bisher gesagt wurde. Also Barmherzigkeit ist nur da möglich, wo es auch Gerechtigkeit gibt. Gerechtigkeit alleine aber nur wäre grausam, haben wir gehört. Und dann, wir können nur verstehen, wie sehr wir der Barmherzigkeit wirklich bedürfen im Angesicht desjenigen, der ganz Schöne und ganz Gute, ganz Heilige ist, nämlich Gott. Das sind so die ersten Grundgedanken, die ich mitnehmen möchte. Und wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter in der Credo-Sendung mit Professor Splett zum Thema die Barmherzigkeit. In der Credo-Sendung sprechen wir mit dem Philosophen Professor Jörg Splett über die Barmherzigkeit. Und zuletzt, Professor Splett, haben wir gehört, Barmherzigkeit erfahren setzt zunächst voraus, dass wir uns der bitteren Erkenntnis stellen, dass wir der Barmherzigkeit überhaupt bedürfen. Aber es setzt auch voraus, dass wir uns diesem Gegenüberstellen der Heiligkeit Gottes, auch vielleicht, Professor Splett, auch der Herrlichkeit Gottes, das heißt auch so einem sehr hellen Licht, das vielleicht dann auch scharfe Schatten werfen kann.
Das, meine ich, sei eben der wichtige Punkt. Gott dem Licht begegnen, das alles an den Tag bringt. Das zeigt das Gute wie das Hässliche. Deswegen wollen ja die Leute nicht ans Licht, können wir lesen, weil dann ihre bösen Taten offenbar werden. In diesem Buch aus dem letzten Jahrhundert von Rudolf Otto, dem berühmten Buch Das Heilige, da spricht er ja davon, dass das Heilige ein Geheimnis ist, ein Mysterium, und zwar einerseits ein faszinierendes, ein verlockendes Mysterium und auf der anderen Seite ein erschreckendes. Dem Licht und der Wahrheit begegnen, das ist, wir sagten es schon, schmerzlich, das ist bitter, ja, es ist sogar mehr, es ist eigentlich zerstörend. Denken Sie daran, das geht bis ins Neue Testament hinein, nicht bloß im Alten Testament. Im Alten Testament ist in den Psalmen immer wieder die Rede davon, dass Gott sehen heißt sterben, weil der Mensch das nicht aushält. Das erledigt ihn, das bringt ihn um. Und im immer neu bewegt mich das, wenn ich dann in den Psalmen lese, dass der Beter, obwohl er weiß, dass das eigentlich sein Tod ist, dass er sagt, zeige mir dein Angesicht, damit ich leben kann. Also irgendwie so durch den Tod hindurch, dass das dort mit dazu gehört. Und dasselbe haben Sie im Neuen Testament. Denken Sie, Jesus sitzt in dem Boot von Petrus